Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext des heutigen Sonntags steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist das Wort Gottes. Wir wollen in der Stille um Gottes Segen für die Predigt bitten. Herr, segne du jetzt, was wir reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, in der Predigtvorbereitung bin ich auf ein Bild gestoßen, das mich bewegt hat und das mir auch ein Stück weit diesen Bibelabschnitt aufgeschlossen hat. Und wir wollen uns das jetzt anschauen, entweder hier auf der Leinwand oder, wer möchte, auch im Gesangbuch auf Seite 1468. 1468 können Sie es auch in einer ganz leicht veränderten Form, aber praktisch das, fast das gleiche Bild im Gesangbuch anschauen. Es handelt sich um eine Lithografie der Künstlerin Käthe Kollwitz. Ein Mann und eine Frau knien so eng einander zugewandt, dass sich ihre Knie berühren. Beide haben sich in ihrer gegenseitigen Umarmung wie zu einem kompakten Block verzahnt. Die Frau links in einem langen, die Füße bedeckenden Gewand ist stark gebeugt, zusammengekauert. Ihr Kopf ruht auf der linken Armbeuge ihres Gegenübers. Dabei greift sie mit ihrer Rechten an dessen Unterarm. Der Mann, der eine Hose und ein einfaches über die Hüfte reichendes Obergewand trägt, stützt sein Gesicht auf den gebeugten Rücken der Frau. Seine rechte Hand hat er vor seinem Kopf auf den Rücken der Frau gelegt. Der linke Arm, in den sich die Frau schmiegt, ist eng am Körper anliegend. Die Gewänder liegen am Boden in rechteckiger Drapierung wie der Sockel einer Plastik und unterstreichen die plastisch-monumentale Komposition des Bildes. Was haben diese beiden Menschen erlebt, dass sie derart gebeugt, zusammengekauert, das Gesicht verborgen, dass sie so da knien? Der Titel des Bildes lässt Furchtbares erahnen. Es heißt nämlich Die Eltern. Und dieser Verdacht, dass da etwas Schlimmes mit einem Kind dieser beiden passiert ist, wird bestätigt, wenn wir hören, dass Käthe Kollwitz dieses Bild im Zusammenhang des Todes ihres eigenen Sohnes Peter geschaffen hat. Er ist im Jahr 1914 als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg in Belgien gefallen. Käthe Kollwitz erlebte den Tod ihres Sohnes als den entscheidenden Einschnitt in ihrem Leben als Künstlerin. Sie sagt, von da an datiert sich für mich das Altsein, das dem Grabe entgegengehen. Das war der Bruch, das Beugen bis zu einem Grad, dass es nie mehr ein ganzes Aufrichten gibt. Es zeigte sich, dass ich von nun an nach unten zeige, notiert sie im Jahr 1917, also 3 Jahre später. Die Eltern im Schmerz um den Kriegstod des Sohnes vereint, als kleine, geschlossene Gruppe von einer sehr ergreifenden und sehr unmittelbaren Einfachheit in ihrer Geste. Verzweiflung und Trauer sind ineinander gefügt. In dieser tragischen biografischen Situation der Trauer um den toten Sohn spielt die körperliche Nähe der beiden eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung und greift auf das Motiv der Pietät zurück. Miteinander können die beiden wirklich trostlos sein und darin liegt doch ein gewisser Trost. Die Verzweiflung kann ausgehalten werden. Käthe Kollwitz hat in ihren Tagebüchern ganz persönliche Rechenschaft über den Trauerprozess, der sich mit diesem Bild auch verbindet, abgelegt. Sie schreibt: Ich denke manchmal, seinen Bräutigam oder auch seinen jungen Mann jetzt zu verlieren, ist nicht so schwer, wie seine jungen Söhne zu verlieren. Denn im ersten Fall ist die Zurückbleibende noch jung und nach der Trauer muss die Lebenskraft sich irgendwann wieder erheben. Aber was Karl, also ihr Ehemann, was Karl und ich verlieren, wenn die Jungen sterben, das ersetzt sich nicht mehr. Oder ein andermal schreibt sie: Abschiedsbrief an Peter, als ob das Kind einem noch einmal vom Nabel abgeschnitten wird. Das erste Mal zum Leben, jetzt zum Tod. Ihr Sohn ist gefallen am 30.10.1914. Mit dem Gewehr im Arm, in voller Ausrüstung, in deine Zeltbahn gehüllt, schlank, stark und schön, bist du in dein Grab gelegt. Die 18 wunderschönen Jahre sind beendet. Der Karl tut seine Arbeit, aber er weiß dich zu behalten. Nachts nach der Tagesarbeit ist er bei dir. In unser Leben ist ein Riss gekommen, der nie wieder heil wird. Soll auch nicht. Ein Kind gebären und großzuziehen und nach 18 köstlichen Jahren zu sehen, wie alle Anlagen sich entfalten, wie reich der Baum Frucht tragen will und dann aus. Ich habe eine Arbeit im Sinn, nämlich Peter zu ehren. Später schreibt sie dann wieder: Das erste Jahr ganz ohne Peter, dass es viel Tränen und Schmerz gebracht hat, ist klar. Was hat es Gutes gebracht? Haben wir erfahren, dass Gott nie mehr nimmt, als er gibt? Vor einem Jahr schrieb ich, dass ich dein Vermächtnis erkennen und ehren wollte. Was sei das? Den beiden nächsten Menschen alles zu geben, was ich könnte. Ja, der Karl und ich, wir sind auf eine neue Weise aneinander gefügt, auf eine feste, unzerreißbare. Und noch später schreibt sie: Meine Zeichnungsmappe habe ich dem lieben Karl geschenkt. Das letzte Blatt ist die Eltern. Ich weinte, auch wie ich es jetzt wieder sah. Wie habe ich geweint, als ich es machte? Liebe Gemeinde, das sind alles schwere Worte und sie beschreiben sehr, sehr dunkle Stunden im Leben von Käthe Kollwitz. Heute am ersten Sonntag der Passionszeit wollen wir uns auch einmal so einem Thema stellen, denn Passionszeit ist nicht nur die Vorbereitung auf den Karfreitag, nicht nur Nachdenken über den Leidensweg von Jesu. Passionszeit heißt auch Nachdenken über unser Leiden, das, das uns das Leben manchmal auferlegt. Gott nimmt nie mehr, als er gibt. Diesen Satz hatte Käthe Kollwitz ja zitiert. Und ich denke, solche Sätze sind manchmal ein Versuch, das zu bewältigen, das irgendwie einzuordnen, dass es Leid gibt, Leid auch im Leben von Christen. Aber kann einen so ein allgemeiner Satz wirklich tragen? Ich denke, wir können das Bild jetzt ausmachen. Gibt es irgendetwas, was uns Halt gibt, wo vielleicht das Wertvollste uns genommen wurde, was wir in unserem Leben sehen? Was würde aus meinem Glauben, wenn ich morgen erfahren würde, dass dieser oder jener Mensch, der mir ganz, ganz wichtig ist, mir genommen würde? Ich denke, das Wort aus dem Hebräerbrief spricht genau in solche offenen Fragen hinein. Und er richtet sich tatsächlich an Menschen, die ins Wanken geraten sind. Denn die Christen im Hebräerbrief waren auch sehr angefochtene Christen. Und so schreibt der Verfasser, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Mit anderen Worten, gebt nicht nach, werft euren Glauben nicht weg. Da gibt es einen, der kann eure Verbindung zu Gott wiederherstellen, wenn die abgebrochen scheint, nämlich einen hohen Priester. Es war ja im Alten Testament die Aufgabe des hohen Priesters, dass er, wenn etwas zwischen die Menschen und Gott geraten ist, dass er dann diese Verbindung wiederherstellt. Zum Beispiel damals mit den Opfern, die im Alten Testament dafür vorgesehen waren. Aber wie kann das jetzt heute gehen? Wie kann man einen Menschen, dem das Wertvollste genommen ist, die Verbindung zu Gott wiederherstellen? Ich glaube, fromme Sprüche tun das in dem Fall wirklich nicht. Aber das hat Jesus eben auch nicht getan. Er hat was anderes getan. Er hat nicht kluge Sprüche gesagt, wozu das Leid vielleicht gut sein soll und was am Ende vielleicht doch noch Gutes bei rauskommt oder was man sonst so hört, sondern er hat was anderes getan. Er ist selber den Weg des Leidens gegangen. Er, Jesus, der ja der menschgewordene Gott war, er hat keine großen Sprüche geklopft über das Leiden, sondern er hat es auf sich genommen. Er ist ans Kreuz gegangen. Und das war Gottes Antwort auf das Leiden in der Welt und nicht irgendwelche schönen Sprüche und Erklärungen. Es gibt in unseren Tagen immer wieder Menschen, die damit ein Problem haben. Für die ist das Kreuz ein schwieriger Punkt, ein Akt der Barbarei. Und sie sagen, wozu musste jetzt Gott sich jemand geopfert werden, so brutal? Was ist das für ein Gott, der so ein Opfer braucht? Aber diese Deutung des Kreuzes reißt Gott und Jesus sehr weit auseinander. Und wenn man mal in die Bibel reinschaut, auch in die Selbstaussagen von Jesus, dann sieht er sich nicht als einen Gegenüber, ein völlig von Gott getrenntes Wesen, sondern er sagt ganz oft, ich und der Vater sind eins. Und er betont das, dass er von Gott gesandt ist. Und dann schaut nämlich die Sache ganz anders aus. Da ist auf einmal eben in Jesus es Gott selber, der diesen Weg des Leidens geht. Gott selber, der in Jesus die volle Härte des Lebens zu spüren bekommt. Kein Überflieger Gott, der vom himmlischen Paradies aus zuschaut, wie sich die Menschen hier abquälen, sondern ein heruntergestiegener Gott, ein Mensch gewordener und am Ende ein gekreuzigter Gott. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Ich glaube, der Blick auf den gekreuzigten Jesus kann uns in den dunklen Stunden des Lebens davor bewahren, dass wir bitter werden, dass wir rebellieren, dass wir wütend werden, vielleicht auch gegen diesen Gott. Dass wir unseren Glauben wegwerfen, dass wir an Gott irre werden, wie manche das so ausdrücken. Ich selber erinnere mich noch sehr gut an einen sehr dunklen, vielleicht den dunkelsten Moment in meinem Leben. Im Jahr 1992 war meine Frau Sabine mit unserem zweiten Kind schwanger. Und es war, glaube ich, so die 12. Woche ungefähr. Wir hatten schon allen erzählt, dass sich neuer Nachwuchs angekündigt hatte. Und dann bin ich eines Montagmorgens auch wieder in der Dienstbesprechung im Pfarramt. Dann kommt ein Anruf, ich soll ganz schnell heimkommen. Und dann komme ich nach Hause und sehe meine Frau schon völlig aufgelöst, weil das Kind war abgegangen. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und haben dann da noch festgestellt, ja, es ist ein Abgang gewesen und sie musste dann noch dort bleiben. Aber für uns war das so ein Schock, so völlig unerwartet. Wir hatten uns da nicht so innerlich drauf vorbereitet, sondern wir hatten uns nur gefreut auf dieses Kind. Und das war dann so, wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Da sagt man sich, das träume ich vielleicht nur. Vielleicht ist es nur ein schlimmer Albtraum. Aber es war es nicht. Und wir haben lange gebraucht, um mit diesem Schlag klarzukommen. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben auch schon mal irgend so etwas erlebt. wo sie gesagt haben, das konnte ich eigentlich nicht einordnen. Wozu soll denn das gut gewesen sein? Was soll denn da sinnvoll dran gewesen sein? Und ich glaube, in solche Situationen spricht dieses Wort der Bibel von dem hohen Priester, der mit uns mitleiden kann. Und es sagt uns, pass auf, Gott ist da bei dir in deinem Schmerz. Er ist nicht nur ein Gott der Freude und des Lichtes und des Wohlergehens für die schönen Stunden. Er kennt auch die Tiefen, weil er selber da unten war. Und ganz da unten, da wartet er auf dich. Da bist du nicht allein. Und er nimmt dich bei der Hand. Und er führt dich Wege durch und aus deinem Leid, die du dir jetzt vielleicht im Moment gar nicht vorstellen kannst. Und wir haben das erlebt, dass nach einer langen, doch durchaus langen Zeit des Trauerns, dass dann aber auch wieder Friede eingekehrt ist. Und dass wir auch erlebt haben, Gott hat uns durch die dunkle Zeit auch durchgetragen. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist natürlich in erster Linie ein Wort für diejenigen, die Hilfe brauchen. Aber ich denke, es ist auch ein Wort für diejenigen, denen es im Moment gut geht. Weil wenn es einem gut geht, wenn alles glatt läuft im Leben, und solche Phasen hat ja jeder auch, dann will man in der Zeit eigentlich nicht viel wissen von Leid und Verlust. Und wenn man dann in einen Gottesdienst geht und dann sagt der Pfarrer am Anfang, heute wollen wir uns mal mit den dunklen Seiten des Lebens beschäftigen, dann würde man vielleicht erst mal gleich wieder umdrehen, weil man sagt, naja, also das brauche ich doch jetzt nicht, das will ich doch jetzt nicht. Aber ich sage mal so, wenn man sich in den guten Zeiten nicht immer wieder mal einen Blick auf das Dunkle nimmt, dann überfällt es einen dann, wenn es mal so ist, umso härter und umso unvorbereiteter. Und ich denke, wir Christen, wir können uns das leisten, den schmerzlichen Dingen des Lebens auch ins Auge zu schauen, eben weil wir diesen hohen Priester haben, der die Tiefen durchschritten hat. Und das heißt auch, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. So wie ein besiegter Feind oder ein Mensch, der irgendwie schuldig geworden ist, früher vor den Thron des Königs treten musste und auf Gnade hoffen musste, vielleicht nur noch auf die Gnade appellieren konnte, so dürfen wir mit unseren Ängsten und mit unseren Befürchtungen, die sich ja auch in den guten Zeiten irgendwo so im Hinterkopf irgendwo ab und zu mal melden, mit diesen Verlustängsten, mit diesen Ängsten vor Krankheit oder Tod, vor Ablehnung oder vor Versagen, mit all den Dingen, die nicht so schön sind, mit denen dürfen wir auch in den guten Zeiten vor Gottes Thron kommen, mit Zuversicht. Denn wenn wir vor Gottes Thron sie bringen, dann werden wir nicht depressiv, da brauchen wir sie nicht zu verdrängen, sondern da finden wir Frieden und Gnade und eben die Zuversicht, dass auch wenn es mal dick kommt, dass Gott bei uns sein wird. Liebe Gemeinde, die Passionszeit beschäftigt sich mehr als die anderen Zeiten des Kirchenjahres mit dem Leiden. Aber es muss deswegen keine traurige und niedergedrückte Zeit sein. Zuversicht ist, denke ich, die Losung in dieser Zeit. Und das finde ich auch in einem Zitat von Martin Luther wieder, der ja auch in seinem Leben ein ordentliches Maß an Leiden zu ertragen hatte. Er sagt, unser Leben muss gerade so mit einem Stückchen Kreuz angerichtet und geheiligt werden, wie das Fleisch mit Salz gewürzt sein muss, damit nicht die Würmer hineinkommen. Das Leben mit ein bisschen, mit einer ja manchmal größeren, manchmal kleineren Portion Kreuz angerichtet, wie ein Fleisch, das mit Salz versetzt sein muss, damit die Würmer nicht hineinkommen. Man kann solche Worte auch wieder schnell als billige Vertröstung sehen, aber ich finde, von einem Menschen, der selber auch sehr, sehr viel Leid und Anfechtung durchmachen musste, kann es auch ein echtes Hoffnungswort für uns sein. Ich wünsche uns, dass Gott uns diese Zuversicht, diese Hoffnung gibt, die uns die Dinge dann auch immer wieder in einem anderen Licht sehen lässt, durch unseren großen hohen Priester, Jesus, den Sohn Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.